ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Zwei Gäste haben wir hier. Ich begrüße ganz herzlich Jana Sohm und Stefan Kretschmer. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Schön, dass ihr hier seid. Wir haben eben gesagt, wir duzen uns. Ihr seid Sportler, Handbiker. Ihr gebt eure Erfahrung über den Alltag im Rollstuhl weiter. Den Rollstuhl sieht man jetzt gar nicht, den kann man nicht wahrnehmen. Aber vielleicht könnt ihr uns einfach mal erzählen, welche Unterstützung ihr gebraucht habt, um heute hier im Studio zu sein. Jana, wie war's bei dir?
Genau, also ich bin mit meinen Eltern angereist. Ich komme ja aus Friedrichshafen vom Bodensee. Wir sind gestern schon angekommen und waren im Hotel. Genau, und das ist immer ganz gut, wenn man ein bisschen Unterstützung dabei hat, weil man doch in allen möglichen Lebensbereichen dann eben Hilfe braucht. Also es fängt schon an beim Einsteigen ins Auto und wieder raus. Und dann ist es immer ganz gut, man hat da jemanden dabei.
Ja, ja, nicht jede Ecke ist unbedingt barrierefrei wahrscheinlich auch.
Auch, ne? Das, genau. Also im Hotel ist immer ganz gut, da gibt es ja barrierefreie Zimmer. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch eine kleine Schwelle ins Bad. Braucht man dann oft mal einen Schubs, dass man dann ganz reinkommt. Ja.
Stefan, wie war es bei dir?
Ja, also ich wohne ja hier nicht ganz so weit weg. Komme aus Holzgerlingen, also ja, eine gute halbe Stunde mit dem Auto. Und meine Eltern wohnen nebenan, wir haben zusammen gefrühstückt. Heute war auch ein bisschen Zeitnot, ja, also zeitig bin ich normalerweise nicht dran. Deswegen, die haben mir dann auch ein bisschen geholfen bei allen Sachen, zusammenpacken, ins Auto rein. Ja, und dann bin ich halt hier runtergefahren, habe den üblichen 9-Uhr-Stau erlebt vom Hesslachtunnel. Ja, und dann muss ich mich ja zurechtfinden. Ich habe gestern schon geguckt, wo ich mit dem Auto hin kann, Parkplatz finden. Ja, und das hat aber ganz gut geklappt, weil dann hat uns jemand hier in Empfang genommen und hier hochgebracht.
Wenn du gerade sagst, du fährst mit dem Auto, wie ist dein Auto konstruiert? Das ist wahrscheinlich etwas verändert, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, jetzt sind wir schon im Detail. Ich hatte ja 2006 einen Unfall und hatte anfangs echt Probleme, ja, das im Alltag zurechtzukommen. Und dann war das ein ziemlich umfassender Umbau eines VW-Busses. Also das war von einer Firma, die haben im Prinzip das so realisiert, dass ich mit dem Rollstuhl ins Auto reinfahre, in den Bus, über einen Lift und dann direkt mit dem Rollstuhl hinter das Lenkrad. Da wird man am Boden verankert, kommt dann von der Seite, von der B-Säule eine Rückenstütze rangeschwenkt mit einem Hosenträgergurt, also ziemlich komplizierter Umbau. Ja, und das war anfangs so mein System. Hab dann nachher 5 Jahre später endlich umsetzen können selber vom Rollstuhl auf den Fahrersitz und dann ab dem Moment haben wir dann einen Fahrersitz installiert. Und das ist jetzt bis heute so das System, dass ich quasi mit dem Rollstuhl über den Lift reingehe und dann vom Rollstuhl auf den Fahrersitz setze und dann vorne ans Lenkrad fahre.
Schon eine ganz schöne Umstellung, höre ich daraus im Vergleich zu früher, wenn du einfach ins Auto gegangen bist, oder?
Ist total zeitintensiv auch. Also es dauert bestimmt 10 Minuten mit Lift und Umsetzen und man muss ja auch den Rollstuhl dann verzurren, dass der nicht wegrutscht. Und also ehe ich losfahre, 10 Minuten kann man rechnen, ja.
Ja.
Und dann natürlich auch da beim Ausladen wieder 10 Minuten.
Extra Zeit ist wahrscheinlich etwas, was ihr sowieso im Alltag einplant. Also vergangene Woche hatte ich so eine Situation erlebt, da war ich an der Haltestelle Börsenplatz in Stuttgart, da war der Aufzug kaputt. Ein paar Tage später kam ich wieder hin, dachte ich, oh, das Ding ist bestimmt repariert. Nee, war immer noch kaputt. Und dann kam jemand mit einem Rollstuhl vorbei und verständlicherweise fluchte der erstmal. Solche Situationen kennt ihr wahrscheinlich auch, Jana, oder?
Ja, also generell braucht man bei allem irgendwie mehr Zeit, muss da mehr einkalkulieren, weil tatsächlich einfach alles länger dauert. Aber gerade eben auch die Wege. Also ich kenne es aus der Uni, da hat man sonst als Fußgänger eine Treppe und ist dann da, wo man hin muss. Und als Rollstuhlfahrer fährt man die krassesten Wege irgendwo quer durch die Katakomben und mit 5 Aufzügen erst hoch, ein bisschen runter, also in alle Richtungen. Da braucht man schon oft deutlich länger Zeit, ja.
Ein aktiver Mensch bleibt ein aktiver Mensch und ein Couch-Potato bleibt ein Couch-Potato. Das ist ein Zitat unseres Gastes, Stefan Kretschmer. Sag mal, gilt das denn auch, wenn ein das Leben so plötzlich aus der Bahn wirft?
Ich muss erst mal was dazu sagen. Das Zitat hat ein Pfleger damals gebracht im Krankenhaus, um mich ja als Einschätzung zu mir. Und es hat mich auch ein bisschen aufgebaut, weil ich ich war schon immer so ein aktiver Mensch. Ja, also ich bin, ja, ich komme aus dem Ausdauersport und bin immer unterwegs. Und ja, die Leute haben mich den Kollegen frühmorgens angeguckt, wenn ich schon zum Schwimmen war vor der Arbeit. Was will der denn jetzt so frisch, fromm, fröhlich, frei? Ja, die meisten sind ja frühmorgens etwas verschlafen.
Also auspowern gehört auf jeden Fall dazu.
Und so habe ich das jetzt auch immer noch. Also ich bin auch fast täglich unterwegs mit dem Fahrrad. Fahre meine 20, 30 Kilometer. Ja, auch bei Regen. Und irgendwie passt das zu mir, der Spruch. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich, habe ich das so ein bisschen für mich als Credo übernommen.
Ihr seid beide im Handbike-Team. Jana, du auch. Ist für dich Ausdauersport oder Sport allgemein auch einfach so wichtig?
Sport schon. Aus dem Ausdauersport komme ich jetzt allerdings nicht. Ich habe Trampolin und Turnen gemacht vor meinem Unfall. Da braucht man natürlich auch schon eine gewisse Ausdauer, aber es ist schon ein sehr anderer Sport. Also für mich war das tatsächlich eine Umstellung dann zum Handbike-Fahren. Aber ja, ich glaube, wenn man einmal richtig Sport gemacht hat von klein auf, bleibt man dem irgendwie treu, selbst wenn man einen Unfall hatte und sich dann umorientieren muss, was man sportlich macht. Aber für mich war das schon ganz wichtig.
Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, weil wir haben beide einen schweren Schicksalsschlag gehabt. Und ich denke, also jeder versucht danach, irgendwas wieder zu seiner Mitte zu kommen, zu dem, was er früher gemacht hat. Und bei mir ist es natürlich nun in Anführungsstrichen super gelaufen, Ausdauersport vorher, jetzt dann wieder Handbike, Ausdauersport. Klar, Fußball spielen ist ein bisschen schwierig, aber selbst da gibt es auch Mannschaftssportarten, die man dann machen könnte, ja.
Lasst uns über den Schicksalsschlag sprechen, den ihr erlebt habt. 2006, Stefan, hast du bei einer Alpenüberquerung einen Rennradunfall gehabt. Mhm. Was genau ist da passiert?
So genau kann ich das gar nicht sagen. Es war halt ein Radrennen. Wir waren in einer circa 10 Mann großen Fahrergruppe. Und es war der letzte Pass, der Passo d'Uran in den Dolomiten. Also von dieser Tagesetappe. Und in der Abfahrt muss ich gestürzt sein. Ich weiß nur, dass, also ich habe keine Erinnerung mehr so richtig, was passiert ist. Ich habe bloß noch den Tacho ausgewertet. Es muss so bei ca. 40 km/h passiert sein. Und der Sturz. Und das ist ja eigentlich für ein Rennrad keine Geschwindigkeit. Also es war eher noch auf der flachen Abfahrt. Ja.
Und dann bist du in einer Klinik in Italien wieder aufgewacht. Was war da dein erster Gedanke? Weißt du das noch?
Das weiß ich auch nicht, weil ich vermute durch die ganzen Medikamente, die man da bekommt. Ich habe das dann bloß im Nachhinein über meine Familie erzählt bekommen, dass ich einen Apfel gegessen habe, angeblich. Gesagt habe, das sind doch alles nur Peanuts, die machen gar nichts. Aber letztlich eine richtige, wahre Erinnerung habe ich da gar nicht mehr dran. Ich habe die ersten Erinnerungen an die Zeit, wo ich dann eine Woche später in Tübingen in der BG gelandet bin.
Und es gab einige Not-OPs, es gab dann zig Operationen. Ich glaube, du warst 17 Monate lang alleine in der Klinik. Gab es Momente, wo du mehr tot als lebendig warst?
Also ich war in eine Woche in Italien, bin da operiert worden und bin dann nach Tübingen ausgeflogen worden. Und da war ich noch 3 Wochen intensiv, auf Intensivstation. Bin dann auf eine Normalstation gekommen und im Prinzip habe ich die ersten Wochen dran geglaubt, was wahrscheinlich jeder glaubt. Bei mir wird das nicht so schlimm sein, ich werde schon irgendwann wieder was fühlen, was spüren, was bewegen können und ich laufe hier raus. Ja. Ich glaube, das hat jeder, der sowas erleidet, der denkt, ich krieg's schon hin.
Was konntest du denn auch spüren von deinem Körper?
Am Anfang nichts. Also ich konnte nicht mal die Arme bewegen, die Beine bewegen. Und man horcht aber ja ständig rein und denkt sich, merke ich das? Ist da am Zeh was? Und ja, aber letztendlich war nichts, sage ich mal so. Und bei mir ist es halt so gewesen, dass ich gehofft habe, weil die ersten 10 Wochen sind halt meistens, dass da das meiste zurückkommt. Aber dann kam schon wieder irgendwas Schwerwiegendes, ein Problem bei mir, wo ich zur Not-OP musste. Und letztlich war ich dann ein halbes Jahr wieder zusätzlich auf Intensivstation mit verschiedenen Problemen. Und danach hat es sich dann sowieso gegessen.
Was spürst du heute in deinem Körper?
Ja, heute spüre ich, kann ich meine Arme wieder bewegen. Zumindest zum größten Teil mit Einschränkungen. Der rechte Arm ist nicht ganz so innerviert, wie der Mediziner sagt. Also da kann ich nicht ganz so viele Muskeln ansteuern. Und die Beine spüre ich bis heute nicht. Also ich bin von der Brust abwärts gelähmt. Ja. So ist es halt. Da kann man nichts machen. Letztendlich spürt man sowieso alles über den Kopf. Und es gibt so verschiedene Sachen. Wenn ich jetzt in eine kalte Gegend reinfahre mit meinem Bike zum Beispiel, dann spüre ich, dass das an den Händen kalt ist. Und im Kopf spüre ich dann auch die kalten Füße, obwohl ich die gar nicht spüre.
Jana, wenn du Stefans Geschichte hörst, gibt es da Momente, wo du Parallelen zu deiner Geschichte ziehen kannst?
Generell auf jeden Fall schon, aber ich glaube, es ist trotzdem relativ anders. Also ich war zum Beispiel die ganze Zeit voll bei Bewusstsein, das heißt, ich weiß tatsächlich alles. Also ich hatte einen Trampolinunfall und bin da bei einem Sprung gestürzt und eben auf dem Genick gelandet statt auf dem Rücken. Und ich habe das im Sprung schon gemerkt, dass da was nicht stimmt, und lag dann auf dem Trampolin und habe sofort gemerkt, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, meinen Körper nicht mehr spüre, und habe da tatsächlich relativ viele Erinnerungen. Aber meine Krankenhausgeschichte war auch nicht ganz so dramatisch. Also bei mir gab es zum Glück nicht so viele Komplikationen. Ich war auch nur ein halbes Jahr in der Klinik. Aber ja, vom Grundsätzlichen, wir haben die ziemlich gleiche Verletzung, gibt es auf jeden Fall Parallelen.
Jana Sohm und Stefan Kretschmer bei uns. Sie klären darüber auf, was es bedeutet, querschnittgelähmt zu sein. Jana, du gehst auch in Schulen und hältst Vorträge zum Thema Querschnittlähmung und Leben im Rollstuhl. Gibt es da vielleicht eine Frage, die dir ganz besonders häufig begegnet?
Oh, ganz viele verschiedene tatsächlich. Also ich versuche einfach immer erstmal so ein bisschen zu erklären, allgemein. Die Thematik kennen sich nicht so viele aus, gerade mit hohen Querschnittlähmungen. Also so ging es mir selber früher auch. Wenn man einen Rollstuhlfahrer gesehen hat, denkt man, der kann halt irgendwie nicht laufen. Aber dass da halt noch sehr viel mehr dran hängt, glaube ich, ist so ein Punkt, der irgendwie ganz wichtig ist. Und sonst tatsächlich ganz viele Fragen zum Alltag, wie das alles funktioniert, was anders ist, was vielleicht noch gleich ist, was man ändern musste. Also dazu kommen eigentlich immer sehr viele Fragen.
Ja, du hast gerade schon von deinem Sportunfall erzählt beim Trampolinspringen. Das hattest du leistungsmäßig betrieben und dann gab es diesen einen Moment. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie das war.
Genau, also ich habe seit ich 6 war das als Leistungssport gemacht, war da eben regelmäßig im Training und hatte da dann eben einen Unfall bei einem neuen Sprung, den ich trainiert habe, ein 1/3 Salto vorwärts. Da landet man normalerweise auf dem Rücken. Ich hatte aus irgendeinem Grund zu wenig Schwung und bin dann eben stattdessen auf dem Genick gelandet. Und dabei hat es dann den 5. und 6. Halswirbel quasi einmal übereinander geschoben und da eben das Rückenmark dann durchtrennt. Genau.
Das ist also wenige Sekunden, die dein Leben komplett verändert haben. Wie sehr hast du diesen einen Moment im Leben schon verflucht?
Oh, schwer zu sagen. Ich bin eigentlich ein relativ positiver Mensch und habe mich relativ schnell damit arrangiert. Also ist jetzt nicht so, dass ich da super oft dran denke und irgendwie Probleme damit habe. Also ich bin auch relativ schnell danach wieder mit in die Halle gegangen mit meinen Freundinnen, habe im Training zugeschaut oder bei Wettkämpfen. Klar ist es schwierig, irgendwie es ändert sich das ganze Leben, aber ja, es passieren so viele Unfälle immer und jederzeit, und ich wusste immer, dass Trampolin kein ungefährlicher Sport ist. Wir hatten da im Training schon öfter irgendwie Probleme, dass jetzt sowas Drastisches passiert, ist zum Glück selten. Aber ja, es passiert einfach manchmal. Ja.
Stefan, du nickst gerade. Wie ist es bei dir? Hast du diesen Moment verflucht, deinen Sportunfall beim Radrennen?
Ich muss dazu sagen, dass beim Radfahren passiert halt auch total viel, und die ganzen Freunde hatten alle schon irgendwann mal einen Megasturz, wo sie eine Platte im Gesicht hatten oder irgendwie das Handgelenk stabilisiert. Und ich hatte immer bloß eine Abschürfung mal oder so. Und das hieß dann immer, ja, irgendwann bist du auch mal dran. Aber dass es natürlich so läuft, will natürlich keiner, oder beziehungsweise einen Sturz will sowieso keiner. Interessanterweise habe ich mir im Nachhinein in der Klinik, habe ich mich nach den gemeinsamen Radausfahrten gesehnt mit den Kumpels, mit den Freunden zusammen. Also nicht nach einem Rennen oder irgendwie so, sondern eher nach dem gemeinschaftlichen Zusammensein. Ja, das fand ich interessant.
Da sind ja, seid ihr ja auch jetzt beide im Handbike-Team engagiert. Und Jana, wie war das bei dir, nach so langer Zeit im Krankenhaus erstmal wieder zurückzukommen in deine Klasse und plötzlich im Rollstuhl zu sein?
Mhm. Tatsächlich eigentlich relativ gut. Also ich war sehr froh, dass ich überhaupt in meine Klasse zurück konnte. Das war so ein großes Ziel von mir, weil ich da viele Freundinnen hatte seit dem Kindergarten. Und es war irgendwie klar, ich brauche da auch viel Hilfe. Und dann war mir das irgendwie sehr wichtig, deshalb fand ich schön, dass es geklappt hat. Die Schule war mega kooperativ. Die haben versucht, irgendwie alles möglich zu machen. Und ja, ich hatte da tatsächlich irgendwie relativ wenig Probleme an sich mit dem Dasein dann als Rollstuhlfahrer. Also ich hatte super viele Einschränkungen danach noch körperlich. Irgendwie, ich war tatsächlich auch sehr selten in der Schule. Also ich habe mehr mir von zu Hause alleine beigebracht, weil ich irgendwie mit dem Kreislauf extrem Probleme hatte am Anfang und da tatsächlich gar nicht so oft da war. Aber wenn ich da war, war es eigentlich wie früher fast.
Jana Sohm und Stefan Kretschmer bei uns in SWR1 Leute am Diversity Day. Ihr wollt Vorurteile und Barrieren gegenüber Menschen im Rollstuhl abbauen. Welche Vorurteile begegnen euch denn im Alltag, Jana?
Oh, ganz verschieden. Also ich glaube tatsächlich einfach so ein bisschen, dass man weniger leistungsfähig ist, merkt man ganz oft. Ja, dass man so ein bisschen bemitleidenswert ist oder alles irgendwie sehr dramatisch, man kein schönes Leben führen kann oder ja, das Leben einfach generell so eingeschränkt ist, dass man irgendwie nicht richtig glücklich sein kann. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade oder ja, man kriegt manchmal schon so ein bisschen mitleidige Blicke zugeworfen, ja, was ich ein bisschen schwierig finde, weil also ich persönlich führe eigentlich ein sehr glückliches Leben, bin sehr zufrieden damit und habe oft eigentlich die gleichen Probleme wie andere Leute auch ohne Querschnittlähmung. Klar kommt da noch viel dazu, was es irgendwie allgemein schwieriger macht, aber gerade dieses Vorurteil, dass man irgendwie ja kein glückliches Leben mehr führen kann, finde ich sehr schwierig. Ja.
Ja, wahrscheinlich ist es häufig mit Unsicherheit verbunden, weil wir gar nicht so im Alltag wissen, wie wir passenderweise reagieren. Oder Stefan, was begegnet dir an Vorurteilen?
Ja, ich musste da auch gerade dran denken. Wir haben ja jetzt eine körperliche Einschränkung aufgrund eines Unfalls. Ja, und es wird manchmal auch vermischt, ja, dass die Leute sagen, kann ich mit dem richtig sprechen oder muss ich lauter reden? Also da fragt man sich ja, Moment, das muss ich mir aber auch selber ankreiden. Ich hatte vorher ja auch keinen Kontakt groß zu behinderten Menschen und ich habe da mal einen getroffen, also da saß ich schon im Rollstuhl und da habe ich jemanden getroffen mit einer halbseitigen Lähmung. Der konnte dann nicht sich gut artikulieren, nicht gut aussprechen. Und ich habe ihn angesprochen und er hat mir dann so irgendwas zurückgelallt. Und dann dachte ich, ja, komm, okay, alles klar. Bis ich dann irgendwann genauer hingehört habe und festgestellt habe, der Mensch, der kann ja richtig sprechen, ja. Also der würde beim Bäcker um die Ecke kein Brötchen zu kaufen kriegen, ja. Aber der hat Witze gerissen und alles. Man muss sich Zeit lassen und auf die Menschen eingehen. Und dann kriegt man auch mit, dass jeder was kann, sage ich mal so. Ja.
Was ist denn so ein Ratschlag oder ein Tipp, den ihr weitergebt?
Also ich finde, einfach ganz offen zu sein und erstmal mit den Leuten so umzugehen, wie man mit anderen Leuten auch umgehen würde. Ich finde es immer schön, wenn man fragt oder Hilfe anbietet oder wenn man unsicher ist, das tatsächlich äußert. Also ich persönlich habe da auch überhaupt keine Probleme mit Fragen, auch zu meinem Unfall, zu meinem Leben. Ich bin da immer sehr positiv, wenn da Leute Interesse haben und erzähle das auch gerne. Ich finde, das ist halt was total Wichtiges, um irgendwie ein bisschen Barrieren abzubauen, dass man da offen drüber spricht, einfach ja erklärt, was so Themen sind oder Probleme, die man hat und da einfach ja ganz normal und offen und freundlich irgendwie miteinander umgeht.
Der Diversity Day mit SWR1. Jana Sohm und Stefan Kretschmer sind bei uns in Leute. Und mehr als nur Handbiken steht auf der Homepage des Tetra-Teams. Ich schätze, die wenigsten kennen sich jetzt mit dem Tetra-Team aus. Stefan, vielleicht kannst du es erklären. Was genau ist es?
Ja, erstmal muss man, Tetra-Team, der Name stammt vom Begriff Tetraplegie. Also das kennzeichnet unsere besondere Querschnittlähmung. man unterscheidet quasi zwischen der Paraplegie, Para für zwei, wenn in Anführungsstrichen nur die Beine betroffen sind. Und bei uns sind es halt alle vier Gliedmaßen. Also wir haben auch Einschränkungen an den Armen. Und im Handbikesport gibt es unterschiedliche Klassen. Und die Top-Leute, die haben jetzt natürlich eine relativ, die sind besser gelähmt, sage ich immer, spaßeshalber. Also die haben jetzt eine niedrige Lähmungshöhe am Bein oder an der Lendenwirbelsäule. Und die können natürlich mit ihrem Oberkörper, mit dem Arm viel bessere Leistungen vollbringen.
Ist ja dann auch schwierig, um die unterschiedlichen Leistungslevel zu bewerten, könnte ich mir vorstellen.
Deswegen gibt es richtige Klassifizierungen, auch jetzt für die Paralympics oder so.
Zumindest bei den Männern. Ja. Die Frauen fahren leider alle in einer Klasse. Da hat man dann eher schlechtere Chancen mit einer Verletzungshöhe, wie wir jetzt eben haben. Zumindest bei den deutschen Rennserien.
Woran liegt es?
Ja, ich glaube tatsächlich am begrenzten Teilnehmerfeld. Also es gibt einfach gar nicht so viele. Also generell sind Frauen eher weniger von der Querschnittlähmung betroffen oder es sind einfach weniger. Und dann eben welche, die Handbike fahren, da gibt es einfach nicht so viele. Und dann ist es natürlich immer die Frage, wie sehr man differenziert. Also ich bin bestimmte Rennen gefahren. Entweder bin ich dann allein in meiner Startklasse, weil es da eben, zumindest soweit ich weiß, aktuell deutschlandweit niemand wirklich anderen gibt, der da fährt. Oder man fährt eben dann gegen alle anderen, das heißt alle in einen Topf geworfen, alle Frauen. Und dann ist es natürlich schwierig, weil man sehr durchmischt ist eben von den Leistungen, die man da bringen kann.
Was ist das Ziel im Tetra-Team, Stefan?
Genau, ich wollte noch anführen, im Prinzip diese besseren Klassen, die sind natürlich nach einer Stunde bei einem 42-Kilometer-Marathon im Ziel, sage ich jetzt mal grob gerechnet. Und die Tetras, die kommen dann immer erst so nach 90 Minuten, sage ich mal so eine halbe Stunde später, bis hin, ich bin auch schon mal 3 Stunden gefahren, sage ich mal so. Ja. Und das ist natürlich jetzt für einen Außenstehenden schwer zu vergleichen, diese Leistung. Die Leistung von uns ist natürlich auch sehr hoch, aber man kann sie dann natürlich schlecht würdigen.
Und man sieht es tatsächlich schwer. Also man sieht dann einen Liegebike-Fahrer bei uns. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass wir eben so spezielle Klickmanschetten zum Beispiel an den Armen haben, weil wir ja nicht mal als die Kurbel regulär greifen können. Da muss man aber tatsächlich sehr genau hinschauen, dass man da die Unterschiede auch wirklich sieht von einem Tetra.
Und die zwei Gründer, das ist der Jürgen Winkler und der Bernd Joost, die haben das 2009 ein eigenständiges Handbike-Team gegründet, wo nur Tetraplegiker quasi Mitglieder sind. Und das war das Ziel, dass man in dem Team die Tetraplegiker besonders würdigt.
Ist das so ein Verein, wenn ihr selbst einen Verein gründen würdet, wäre das ein Verein nach euren Vorstellungen, Jana?
Ja, also ich finde, das ist schon super. Also einfach auch der Austausch, das heißt ja eben auch deutlich mehr als nur ein Handbike-Team. Und da geht es einfach ein bisschen drum. Am Anfang war sehr viel Rennteilnahmen und hat sich sehr viel ums Handbiken gedreht. Aber es ist einfach auch so super viel Austausch, wenn wir Teamtreffen haben oder Trainingslager. Man kann sich einfach so viel abschauen, auch nebenher einfach für den Alltag und so ein bisschen schauen, wer macht was wie mit den Autos oder Transfers. Da gibt es so viele Sachen und da hat man einfach so auch einen total tollen Austausch. Deshalb finde ich das schon toll mit dem Team.
Neuerdings machen wir auch jedes Jahr eine Kreativwoche, wo gemeinsam quasi erkundet wird, was alles möglich ist. Drechseln oder auch mal in die Sauna gehen, was ja jetzt auch nicht so selbstverständlich ist für uns. Solche Sachen, ja.
Was steht dann als nächstes an?
Als nächstes? Gut, ein paar Handbike-Rennen gibt es auch. Die sind aber auch weniger geworden, jetzt nach der Corona-Zeit. Und im Sommer haben wir eine Handbike-Woche in Mecklenburg. Da fahren wir jetzt zum dritten Mal hin. Da freue ich mich schon drauf. Ah, halt, Moment, ich habe was vergessen. Nächste Woche beginnt ja das Stadtradeln. Wir sind beim Landkreis Zusmershausen vom Team angesiedelt. Und da haben wir 3 Wochen Rad zu fahren.
Genau.
So viel wie möglich.
Da fährt jeder für sich ein bisschen im Liegebike oder Vorspannbike, jeder, was einem passt und sammelt ein bisschen Kilometer. Das ist auch ganz cool, weil sich jeder, egal wo er wohnt, einfach daran beteiligen kann und ein bisschen Sport machen. Ja.
Jana Sohm und Stefan Kretschmer bei uns in SWR ins Leute. Jana, du bist Mitorganisatorin eines inklusiven Sportevents am Bodensee. Ein ganzes Wochenende lang, geht schon wieder los, am 29. Juni, ist gar nicht mehr lang hin. Womit bist du gerade am meisten beschäftigt?
Ja, gerade kommen so die ersten Anmeldungen rein. Da ist man dann immer dabei, ein bisschen zu antworten, Rückmeldungen zu geben und dann natürlich einfach die letzten Planungen. Wir haben gerade Urkunden gedruckt, dass das alles vorbereitet ist und ja, muss einfach tatsächlich die Detailplanung jetzt noch so ein bisschen angehen. Wir haben auch verschiedene Veranstaltungen, also nicht nur die Handbike-Rennen, sondern haben gehörlose Rennradfahrer. Wir haben aber auch Unbehinderte mit dabei, also gerade im Kinder- und Jugendbereich diverse Handbike-Rennen. Wir haben Speedskating, also Inline-Skater, ganz viel Rahmenprogramm. Und da muss man sich schon gerade gegen Ende ganz gut abstimmen, weil wir einfach sehr viele Vereine sind, die da miteinander arbeiten. Und dann muss man ein bisschen schauen, dass jeder so zu Zuge kommt und dass alles dann gut aufeinander abgestimmt ist.
Es werden ja auch deutsche Meisterschaften ausgetragen. Im vergangenen Jahr, glaube ich, die Radrennmeisterschaften, deutsche Meisterschaft für die Gehörlosen. Mhm. Fand ich ganz interessant zu lesen. Was ist denn für Gehörlose ganz besonders wichtig dann auch bei so einer Ausrichtung eines Rennens?
Ja, also die haben einfach nochmal ganz andere Anforderungen dadurch. Es gibt zum Beispiel ja normalerweise bei Radrennen ein akustisches Startsignal zum Beispiel. Das muss man natürlich umstellen. Und soweit ich weiß, ist ja bei den Gehörlosen zum Beispiel auch der Gleichgewichtssinn noch so ein bisschen mit betroffen. Da, ja, es ist einfach nochmal was ganz anderes. Fand ich persönlich auch sehr spannend, weil ich kenne mich natürlich jetzt viel mit Querschnittlähmungen, mit Handbikern aus. Aber das sind dann immer nochmal ganz andere Themen, irgendwie, mit denen man konfrontiert wird. Und da ist einfach der Austausch auch sehr cool, weil man dann doch nochmal über andere Behinderungen auch was lernt. Das ist immer ganz spannend. Ja.
Ja, im Verein tauscht ihr euch natürlich viel aus. Stefan, mhm, was bedeutet dir die Vereinsarbeit?
Ja, also in unserem Team, Tetra-Team, ist es natürlich die Gemeinschaft. Obwohl wir in Gesamtdeutschland verteilt sind, über ganz Deutschland. Wir haben sogar zwei Mitglieder aus Dänemark. Einfach dieses Zusammensein, wenn auch nicht oft. Aber wir haben Teamtreffen, wir haben ein Jahrestreffen zum Abschluss. Bei den Rennen treffen wir uns. Und dann gibt es natürlich noch Kommunikation über die Medien, WhatsApp und Facebook und dergleichen. Ja, also einfach die Gemeinschaft unter Gleichgesinnten. Man muss auch dazu sagen, das Team, Tetra-Team, sind zwar alle behinderte Menschen, also gehandicapt, sagt man ja, aber dadurch, dass die alle noch was machen wollen, aktiv sind, trifft das schon Gleichgesinnte, sag ich mal so.
Ja, und ihr seid ja wirklich auch Leistungssportler. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, ihr habt euch auch sportliche Ziele vorgenommen. Jana, was steht bei dir an?
Ja, also ich fahre tatsächlich aktuell gar nicht mehr so viel selber. Ich würde es gerne wieder ein bisschen ändern. Also ich bin tatsächlich in den letzten Jahren mehr in der Planung und Organisation eben von Handbike-Rennen. Ja, aber generell würde ich gerne noch mal ein bisschen angreifen. Bei mir geht Studium jetzt langsam dem Ende zu. Das hat bei mir einfach in den letzten Jahren sehr viel Zeit gekostet. Man muss immer so ein bisschen schauen, wie man seine Ressourcen eben auch einteilt. Und da hatte bei mir tatsächlich einfach das Studium lange Priorität. Aber ja, ich würde gerne tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr fahren. Ich hatte eigentlich immer als großes Ziel tatsächlich auch mal einen Marathon. Bisher war ich zweimal bei einem Halbmarathon. Vielleicht ist es für die ganz ferne Zukunft was ich mal noch mal schaffe. Aber tatsächlich würde ich gerne einfach mal wieder ein bisschen mehr fahren, wieder ein bisschen mehr trainieren im Liegebike tatsächlich auch.
Stefan, steht bei dir ein sportliches Ziel an?
Ja, Paralympics-Champion werden. Nee, das war bloß ein Spaß. Also wie gesagt, ich habe auch meine Ambitionen, aber mit dem Liegebike bin ich gerade ein bisschen gehandicapt, dadurch, dass ich eine Infektion in meinem Arm hatte, im Krankenhaus war. Der ist noch ein bisschen geschwollen, da kann ich diese speziellen Handorthesen gerade gar nicht nutzen. Aber tendenziell habe ich schon vor, noch ein paar Rennen zu fahren dieses Jahr und einfach fitter zu werden wieder.
Wir wollten über Herausforderungen im Berufsalltag im Rollstuhl sprechen. Stefan, du bist Maschinenbauingenieur. Kannst du in diesem Beruf, konntest du nach dem Unfall in diesem Beruf arbeiten?
Ja, also ich habe das Glück, das große Glück gehabt, dass ich keine Einschränkungen in meinem Beruf habe, weil am Computer arbeiten kann ich nach wie vor. Und die Firma, bei der ich gearbeitet habe, die hat das ermöglicht. Die hat der Umbau des Arbeitsplatzes und alles, da wurde von der Deutschen Rentenversicherung bezahlt. Und dann konnte ich noch über 10 Jahre in der Firma arbeiten. Allerdings ist die mittlerweile insolvent gegangen und ich bin leider arbeitslos geworden. Ja.
Wie sähe eine Ideallösung für dich jetzt aktuell aus?
Ja, das ist ja heutzutage eigentlich sogar für unser eins günstiger mit der ganzen Homeoffice-Geschichte, die jetzt aufgekommen ist. Ich könnte mir auch einen hybriden Job vorstellen, weil ich ja selber ein Fahrzeug besitze und auch damit komplett selbstständig unterwegs bin. Und dann, ja, ich sag mal so, bis zu 30 Stunden wöchentlich könnte ich gut arbeiten. Im Maschinenbau, ich habe mich oder bewerbe mich bis heute fleißig, aber habe bis jetzt noch keinen Volltreffer landen können.
Wie viele Bewerbungen hast du rausgeschickt?
Ach, das sind Tausende, sage ich jetzt mal so.
Also Wahnsinn.
Ja, ist schon wirklich, wirklich viel gewesen. Ich war auch schon bei verschiedenen Vorstellungsgesprächen. Gut, ich habe natürlich auch die schlechteste Zeit abgepasst mit den Krisen, mit Corona, mit Beschaffungskrisen, Inflation.
Na, Fachkräftemangel ist doch das Argument.
Ja, das denke ich eigentlich auch. Viele Freunde sagen zu mir, Mensch, wieso findest du keinen Job? Aber das ist heutzutage scheinbar dann doch nicht so einfach. Und ich kriege ja als Rollstuhlfahrer auch dann nur solche vorgefertigten Floskeln sozusagen bei der Absage. Da weiß ich ja nicht konkret, woran ich bin, ja, woran es jetzt gehapert hat. Sicherlich kann ich mir vorstellen, dass es auch für Firmen nicht einfach ist, jetzt den Menschen genau zu charakterisieren. Aber dass ich nicht mal eine Chance kriege, das finde ich schon ein bisschen schlecht.
Was wäre ein cooler Job für dich, wo du sagst, ach, wenn jetzt gerade jemand zuhört und kann jemanden gebrauchen, was würdest du gerne machen?
Ja, also ich würde schon, mein Steckenpferd im Maschinenbau ist Stahlbau-Fördertechnik. Da habe ich über 25 Jahre Berufserfahrung und das kann ich machen. Ich bin auch vielfältig, habe ich privat PV-Anlagen geplant.
Photovoltaik.
Umgesetzt, genau, Photovoltaik. Habe mit in der E-Mobilität Ladestationen schon konzipiert. Mache da gerade die Abrechnung für die Anlage bei uns in Mehrfamilienhäusern. Und solche Sachen wären für mich schon denkbar. Ich möchte auf alle Fälle was Sinnvolles machen, weil nur so, dass ich sage, ich gehe wieder arbeiten, das muss schon irgendwie eine sinnvolle Aufgabe für mich sein.
Jana, wie ist es bei dir? Du bist Psychologiestudentin, jetzt gerade kurz vorm Master. Was wäre für dich der Sechser im Lotto?
Ja, schwer zu sagen. Also eben, mir steht einfach der ganze Berufseinstieg noch bevor. Und es ist gar nicht so einfach. Also ich habe Psychologie auch deshalb studiert, weil es so vielfältig ist. Man hat danach wahnsinnig viele Möglichkeiten und das ist jetzt so ein bisschen fast das Problem, vor dem ich stehe, dass ich viele Bereiche total interessant finde, noch nicht so ganz konkret weiß. Aber ich arbeite ja auch ehrenamtlich schon sehr viel so in der Beratung und Betreuung von frisch Querschnittgelähmten. Sowas könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Also in der Querschnittklinik zum Beispiel, da arbeiten ja auch immer Psychologen, sowas vielleicht. Generell so der klinische Bereich würde mich interessieren. Aber ja, ich bin da eigentlich noch relativ offen. Ich hoffe einfach, dass ich was Spannendes finde, was mir Spaß macht. Ich sehe das wie Stefan, dass man gerne irgendwie was Sinnvolles machen möchte, wo man auch, ja, in meinem Fall jetzt irgendwie Leuten helfen kann. Ja, ich hoffe, dass ich da, bis ich dann fertig bin, noch eine gute Idee finde und dann einen guten Job finde. Ja.
Jana Sohm und Stefan Kretschmer bei uns in SWR1, Leute. Stefan, ich war überrascht zu lesen, dass du genau dahin, wo dein Unfall 2006 passiert war, bei der Transalp, einem der bedeutendsten Radrennen Europas, dass du da dann nochmal hin bist. Mit welchem Ziel?
Ja, das ist, man sagt ja auch, bei einem Skispringer, der stürzt, er soll gleich nochmal springen. ich wollte halt einfach diese Etappe noch zu Ende fahren. Ja, das war für mich so ein, ja, habe ich mir so einen Kopf gesetzt. Und dann haben wir halt den Urlaub da in der Nähe geplant mit meiner Familie. Und bei der Besichtigung der Passabfahrt von diesem, wo das passiert ist, ist uns dann aber aufgefallen, dass das wirklich eine ziemlich schmale, kurvenreiche Straße war, die sehr beliebt ist bei den Motorradfahrern. Jede zweite Ecke ist mit Spiegeln. Und wenn ich da mit dem Liegebike runterfahre, dann war das einfach schon ziemlich gefährlich, denke ich. Und dann habe ich mich halt überreden lassen, beziehungsweise im Nachhinein war das auch ganz vernünftig, die Passabfahrt auszulassen und nur den letzten Teil der Strecke bis nach Alega, heißt der Zielort, zu fahren. Und ja, das habe ich dann noch verwirklicht und ja, das habe ich dann damit auch abgehakt für mich.
War dir das wichtig oder war das so eine Radfahrerehre?
Ja, kann man beides sagen. Das hatte ich mir halt in den Kopf gesetzt und verwirklicht, abgehakt, gut so.
Du hast gesagt, ihr seid dann da in Urlaub hingefahren. Wie ist denn das Thema Urlaub, Jana? Da musst du wahrscheinlich im Vorfeld viel mehr berücksichtigen und planen, als es sonst üblich ist, oder?
Genau, es ist einfach sehr viel organisatorischer Aufwand. Also beginnt ja schon mit der Suche nach einem Hotel oder einer Ferienwohnung. Da muss man oftmals auch sehr viel rumtelefonieren. Das heißt dann oft, es ist was barrierefrei. Das ist nicht immer das, was man tatsächlich dann sucht. Also da ist der Wille dann oft da, aber richtig passend ist es oftmals trotzdem nicht. Und ja, also es ist wie bei allen in unserem Leben. Also man muss sehr viel planen, sehr viel Organisatorisches machen, dass es dann auch passt. Aber generell ist Urlaub gut möglich. Es ist einfach ein bisschen aufwendiger, ein bisschen anders als vorher.
Wenn ihr euch was wünschen könntet, was politisch umgesetzt würde, was wäre das, Stefan?
Ich war gerade im Urlaub und ja, die Situation mit der Barrierefreiheit ist in Deutschland bei weitem noch nicht so, wie man es in anderen Ländern zum Beispiel kennt. Ja. Und da wird vielerorts wird groß Barrierefreiheit draufgeschrieben, aber die Rolli-Toilette zum Beispiel fehlt. Begehbarkeit, also Befahrbarkeit ist nicht gegeben. Klar, das ist immer ein Abenteuer, ist natürlich auch spannend für einen, aber das muss ich nicht immer haben, sage ich mal so. Es gibt Orte oder Vorzeigesachen, Lifte, Gondeln auf die Zugspitze oder auf dem Nebelhorn war ich dieses Jahr, kann ich nur empfehlen, das ist wirklich toll. Die helfen auch alle und da war das kein Problem. Aber man stößt trotzdem jeden Tag auf Barrieren.
Welche Erfahrung macht ihr denn, weil du andere Länder gerade angesprochen hast? Welche Länder haben uns dahingehend was voraus?
Ja, ich würde mal sagen, also USA auf alle Fälle. Ja. Oder auch, also ich sag mal, ich war jetzt natürlich nicht in jedem Land, aber zum Beispiel in Italien habe ich das Gefühl, dass die Leute einfach unkomplizierter sind. Ja, da wird halt Marc schon auf einer Almhütte der gesamte Toilettentrakt gesperrt, weil ich nur in den Vorraum komme, ja, zum Pieseln. Aber das geht halt, ja, da wird halt kurz Ansage gemacht. Das wäre jetzt in Deutschland, weiß ich nicht, ob das geht. Geht vielleicht auch, aber ich habe, um das mal ein negatives Beispiel zu nennen, ich bin mal an der A6 an der Autobahnraststätte rausgefahren. Dann wurde mir an der Raststätte gesagt, ja, die Toilette für Rollstuhlfahrer ist aber vorne an der Tankstelle. Dann musste ich von dort aus mit Rollstuhl zur Tankstelle, um da auf die Toilette zu gehen, bin dann wieder zum Restaurant. Dann wurde mir gesagt, ich komme aber nicht hoch bis ins Restaurant. Ich muss auf der Zwischenebene halten. Und dann haben mir meine Eltern das Essen aus dem Restaurant auf die Zwischenebene gebracht. Ich sage jetzt nicht, welcher Restaurant, aber da halte ich nie wieder.
Ja, das glaube ich. Jana, was steht bei dir an in Sachen Urlaub? Was hast du da geplant? Oder bleibt beim Masterstudium gar keine Zeit mehr dafür?
Ich habe tatsächlich noch nichts konkret geplant. Ja. Ich glaube, im Sommer hätte ich aber durchaus noch ein bisschen Luft für Urlaub. Aber ja, konkrete Pläne habe ich noch nicht. Aber würde ganz gerne irgendwann mal wieder ans Meer. Da war ich tatsächlich seit dem Unfall nicht wieder. Und da gibt es ja tatsächlich auch verschiedene Möglichkeiten, dass das mit dem Rollstuhl möglich ist. Das ist sowas, was ich gerne irgendwann mal machen würde. Ob das jetzt dieses Jahr noch was wird oder irgendwann später, weiß ich noch nicht. Aber ich habe schon noch verschiedene Urlaubspläne, was ich gerne mal machen würde.
Dann herzlichen Dank erstmal an euch beide für den Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute.
Gerne, danke.
Gerne geschehen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.